with new material, verse 25, which I'll read from the Greek.
Wir beginnen mit neuem Material. Hebräer 12, Vers 25. Ich lese den Text aus dem Griechischen und dann sehen wir ihn uns an. Seht zu, dass ihr den nicht abweist oder ignoriert oder ablehnt, der da redet. Denn wenn jene auf Erden nicht entkamen, die den abwiesen, der da redete, und dieses Wort hier bedeutet in ganz spezieller Weise das Wort Gottes reden. Es ist kein gewöhnliches Wort. Es ist ein Wort, das so viel bedeutet wie als Gott reden oder als Repräsentant Gottes reden. Es ist ein Wort, für das es weder in der englischen noch in der deutschen Sprache eine exakte Entsprechung gibt. Im säkularen Griechisch bezeichnete es die Antwort eines Orakels, beispielsweise des berühmten Orakels von Delphi. Wenn das Orakel seine Antwort gab, wurde genau dieses Wort verwendet. Es wird immer dann verwendet, wenn eine Botschaft von Gott kommt oder dies zumindest vorgegeben wird. Weiter in Vers 25. Wie viel mehr werden nicht wir, die wir uns von dem abwenden, der vom Himmel redet? Das ist kein gutes Englisch bzw. Deutsch. Sagen wir lieber, wie viel mehr werden wir? Das ist eben der Unterschied zwischen den Sprachen. Ich lese die Passage besser noch einmal, weil ich selbst den Faden ein wenig verloren habe. Seht zu oder achtet darauf, dass ihr den nicht ablehnt, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den ablehnten, der für Gott oder als Gott redete auf Erden, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, die wir uns von dem abwenden, der vom Himmel redet. Das entspricht wieder voll und ganz der Grundausrichtung des Hebräerbriefs, der eine Reihe von ernsten Warnungen enthält. Ich kenne kein anderes Buch im Neuen Testament, ja vielleicht nicht einmal in der ganzen Bibel, das mehr ernste Warnungen an das Volk Gottes enthält als der Hebräerbrief. Wir haben uns eine Reihe von Passagen angesehen, darunter eben auch 5 Passagen mit ernsten Warnungen. Das nur als Zusammenfassung. Wenn die keine Barmherzigkeit empfingen, die den Bund ablehnten, der auf Erden geschlossen wurde, wie viel weniger können wir davon ausgehen, Barmherzigkeit zu empfangen, wenn wir den Bund ablehnen, der vom Himmel kommt? Der Bund vom Himmel bietet uns die größeren Segnungen an, birgt aber auch die Möglichkeit eines schlimmeren Gerichts in sich, wenn wir ihn ablehnen. Ich denke, das ist im Leben immer so. Je größer das Gute, desto größer ist auch die Strafe, wenn wir dieses Gute ablehnen. In den beiden nächsten Versen 26 und 27 spricht der Autor über 2 Erschütterungen der Erde. Die erste dieser Erschütterungen ereignete sich am Berg Sinai, als der Bund des Gesetzes gegeben wurde. Damals bebte der ganze Berg. Es gab ein Erdbeben. Die zweite Erschütterung ist bereits vorausgesagt worden, aber noch nicht eingetroffen. Sie wird in Haggai vorausgesagt. In dieser Passage hier zitiert der Autor Haggai. Lesen wir also Vers 26 und 27. Dessen Stimme damals die Erde erschütterte, aber jetzt hat er diese Verheißung gegeben, indem er sagte, noch einmal werde ich nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Anschließend kommentiert der Autor die Bedeutung dieser Formulierung noch einmal. Das ist eins von vielen Beispielen, an dem uns deutlich wird, wie wichtig es ist, die verschiedenen Bedeutungsnuancen zu erkennen, die in der Schrift enthalten sind. Er nimmt also den Begriff noch einmal und erläutert seine Bedeutung. Das Wort noch einmal weist auf die Beseitigung jener Dinge hin, die als die Dinge, die geschaffen sind, erschüttert werden sollen, damit die Dinge, die nicht erschüttert werden können, bleiben mögen. Der Autor sagt damit, dass die Formulierung noch einmal auf etwas Endgültiges hinweist. Wenn das geschieht, dann war es das. Es ist noch nicht geschehen, aber es wurde vom Propheten vorausgesagt. Werfen wir nun einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 14 und greifen wir einige der Punkte, die darin enthalten sind, heraus. Zunächst müssen wir kurz 2. Mose aufschlagen und in 2. Mose 19, 18 die Bestätigung für jene Wahrheit finden, die der Autor des Hebräerbriefs hier formuliert, nämlich dass der Berg Sinai tatsächlich durch ein Erdbeben erschüttert wurde. Dort heißt es, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Also, der ganze Berg bebte. Das prophetische Wort Gottes schaut voraus auf einen Höhepunkt, bei dem sowohl die Erde wie der Himmel erschüttert werden. Das wird in Haggai 2,6 vorausgesagt. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Gott sagt, ich werde alles erschüttern, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, das heißt, wenig Zeit nach den Maßstäben Gottes gerechnet. Ich halte es für ungemein wichtig, dass wir alle als Gläubige erkennen, dass die Erde, wie sie heute ist, und alles, was in ihr ist und alles, was wir sehen, nicht von Dauer ist. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum wir uns nicht allzu intensiv mit den Dingen der Erde beschäftigen sollten. Sie sind eben nicht von Dauer. Ich denke, es gibt viele Passagen in der Bibel, und wir werden uns heute noch einige ansehen, die darauf hinweisen, dass zwar schon etliche Katastrophen und Umwälzungen stattgefunden haben, die gewaltigsten aber noch vor uns liegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht in ferner Zukunft liegen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den ganz starken Eindruck, dass die Dinge, so wie sie derzeit in der Welt sind, nicht mehr allzu lange so bleiben werden. Ich glaube nicht, dass dies überhaupt möglich ist. Ich denke, das Ganze bricht so und so zusammen. Ruth und ich verbringen mehr als die Hälfte des Jahres außerhalb der Vereinigten Staaten, und immer wenn wir zurückkommen, erleiden wir eine Art Kulturschock. Man muss sich immer wieder ganz neu daran gewöhnen, dass alles so oberflächlich ist, so schnelllebig und dass sich alles so schnell verändert. Wenn man nach 6 Monaten zurückkehrt, findet man eine ganz andere Nation vor als 6 Monate zuvor. Alles ist ausgesprochen instabil, und wer weiß schon, wo er in dieser vergänglichen, materiellen Welt Stabilität finden soll. Ich glaube auch nicht, dass man sie dort findet. Sehen wir uns noch einige andere Parallelstellen an, die die Vergänglichkeit des Himmels und der Erde unterstreichen. Zunächst werfen wir einen Blick auf Psalm 102, 26 und 27. Hier ist von der Erde und den Himmeln die Rede. Die Worte richten sich an den Herrn. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Dann heißt es über die Erde und die Himmel, sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Ist das nicht anschaulich? Eines Tages wird der Herr den Himmel einfach abnehmen, beiseite legen und dann wird an seiner Stelle etwas anderes kommen. Das einzig Dauerhafte ist der Herr selbst und alles, was mit ihm im Zusammenhang steht. Vers 28, du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Ich preise Gott für Vers 28. Die Söhne deiner Knechte werden wohnen bleiben, ihre Nachkommen werden vor dir Bestand haben. Nur jenen, die eine persönliche Beziehung mit dem Herrn haben, gilt die Verheißung der Dauerhaftigkeit. Dann noch Jesaja 51, 6. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten. Denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden, und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid, und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken. Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Aber auch im Neuen Testament finden wir zahlreiche deutliche Warnungen. Wir werden uns einige davon ansehen, Matthäus 24, 29. Jesus beschreibt hier die Ereignisse und Trends, die auf das bevorstehende Ende des derzeitigen Zeitalters hinweisen werden. Das ist das Thema von Matthäus 24. Und wenn ihr jemals das studieren möchtet, was man als Eschatologie bezeichnet, was nur ein langes, kompliziertes theologisches Wort für das Studium der Dinge der Endzeit ist, dann solltet ihr mit Matthäus 24 anfangen. Denn Matthäus 24 ist das Rückgrat jeder eschatologischer Prophetie. Und alle anderen Prophetien sollten sich an diesem Rückgrat orientieren und darin einfügen. Matthäus 24, 29. aber gleich nach der Drangsal jener Tage. Und Jesus spricht von einer Drangsal oder Trübsal, die so intensiv ist, dass es etwas Gleichartiges noch nie zuvor gegeben hat und auch nie mehr wieder geben wird. Sie ist etwas absolut Einzigartiges und wie ich es verstehe, haben wir diese Trübsal noch nicht erlebt. Dann sagt er, aber gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Auch das ist wieder eine deutliche Voraussage auf die Erschütterung der Dinge auf Erden und im Himmel. Es ist sehr wichtig festzuhalten, was als nächstes folgt. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Es gibt also drei Phasen, die ganz offensichtlich sehr rasch aufeinander folgen. Erstens diese große Trübsal, zweitens die Erschütterung des Himmels und der Erde, drittens die sichtbare Wiederkunft des Menschensohns, des Herrn Jesus Christus. Noch eine weitere Schriftstelle in diesem Zusammenhang. Zunächst 2. Petrus 3,7. Petrus stellt das, was noch in der Zukunft liegt, dem gegenüber, was während der Sintflut zur Zeit Noahs geschah. Und er sagt in Vers 6, durch welche damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Seht ihr, die Erde selbst wird eine doppelte Taufe durchmachen. Eine Taufe in Wasser, die sie bereits erlebt hat, und eine Taufe in Feuer, die noch vor ihr liegt. Weiter in Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Ohne näher auf die Details einzugehen, ist das im griechischen Urtext eine Beschreibung einer Art Kernfusion. Wie man sie mit den sprachlichen Mitteln jener Zeit nicht klarer hätte formulieren können, denn die Worte, die hier verwendet werden, sind in erster Linie wissenschaftliche Worte. Als nächstes gibt uns Petrus in Vers 11 und 12 eine persönliche Anwendung. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit. Mit anderen Worten, richtet eure Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge der Erde, weil sie eben nicht von Dauer sind. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Das ist wirklich eine nukleare Explosion. Ich sage nicht, dass es tatsächlich eine nukleare Explosion geben wird, ich sage nur, dass diese Beschreibung so nahe an etwas in der Art einer nuklearen Explosion herankommt, wie es mit der Sprache zur Zeit des Neuen Testaments überhaupt möglich war. Ich glaube nicht, dass diese Explosion von Menschen gezündet werden wird. Ich denke, das ist eine nukleare Aktivität Gottes, auf die wir hier einen Ausblick bekommen. Kehren wir nun zurück zur Studienhilfe. Mein persönlicher Kommentar hierzu lautet, wir müssen begreifen, dass das Sichtbare, Materielle vergänglich ist, das Unsichtbare, Geistliche dagegen ist unvergänglich. Das widerspricht komplett unserer normalen Denkweise, weil unser Sinn durch den Sündenfall des Menschen dem Verfall anheimgegeben wurde. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie wirklich sind. Unsere Wertvorstellungen und Normen sind falsch. Hierzu noch eine Schriftstelle, die mir schon seit Tagen nicht mehr aus dem Sinn geht. 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ihr müsst in diesem Vers auf den Gegensatz zwischen dem Vorübergehenden und dem Ewigen achten. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Beachtet, Drangsal bewirkt nur dann etwas Gutes in uns, wenn wir dabei ständig in die richtige Richtung schauen. Wenn wir unseren Blick vom Unsichtbaren abwenden, dann leiden wir nach wie vor Drangsal, aber sie bewirkt nichts Gutes mehr in uns. Aber Drangsal bewirkt etwas Gutes in uns, wenn wir Kinder Gottes sind und er sie zulässt, während wir fortwährend nicht auf die Dinge achten, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man nicht sieht. Und dann der Kommentar des Paulus, denn das Sichtbare ist zeitlich oder vorläufig, das Unsichtbare aber ewig. Mit anderen Worten, die eigentlichen Dinge sind die Dinge, die man nicht sieht. Die Dinge, die wir mit unseren Augen sehen, mit unseren Händen berühren, sind nicht wirklich real. Sie sind nicht von Dauer. Sie sind vorläufig und vorübergehend. Es ist eine gewaltige Revolution im Denken eines jeden Nachkommens von Adam erforderlich, um dies zu erkennen. Weil nämlich bei Adams Fall im Grunde Folgendes geschah. Er verlagerte sein Vertrauen von den unsichtbaren auf die sichtbaren Dinge. Lest nur die Schilderung der Versuchung Evas. Als Eva sah, dass der Baum bestimmte Eigenschaften hatte, warf sie ihren Glauben an das Wort Gottes, das sie gut kannte, über Bord und setzte ihren Glauben auf das, was sie sah. Das ist der Kern, das ist das Wesentliche am Sündenfall. Der Kern und das Wesentliche an der Erlösung besteht darin, diesen Prozess umzukehren und dem Vertrauen und dem Glauben an das Sichtbare in letzter Konsequenz zu entsagen und den Glauben in letzter Konsequenz auf das unsichtbare Wort Gottes zu setzen. Es gibt keine einzige Person unter uns, für die dies keine Revolution ist. Ich glaube, das ist eine Revolution, die einzig und allein durch die Gnade Gottes möglich ist. Aber sie wird nur dann funktionieren, wenn wir unser Herz und unser Denken fest in der Schrift verankern. Wir können es uns nicht leisten, es zuzulassen, dass diese Welt einen zu großen Eindruck auf uns macht, denn wenn wir das tun, verlieren wir den Blick für die wahren Verhältnisse. Das bedeutet nicht, dass wir nicht in der Welt sind. Wir müssen ein realistisches Leben führen, nahe an der Realität sein. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, was in der Welt geschieht. Aber wir können es uns nicht leisten, es zuzulassen, dass diese Dinge für uns jemals Vorrang vor den unsichtbaren Dingen bekommen. Und denkt daran, der Glaube ist im Bereich des Unsichtbaren angesiedelt. Der Glaube kommt durch das Hören. Wenn du nicht Zeit mit dem Unsichtbaren verbringst, wirst du auch nicht viel Glauben haben. Wenn du nicht viel Glauben hast, wirst du auch nicht viel Segen haben, weil der Glaube ja der Kanal für den Segen ist. Ich möchte aus der Studienhilfe auch noch meinen Kommentar zu etwas lesen, das noch einen Schritt weiter geht. Vergesst nie, dass das Universum seinem Wesen nach in erster Linie geistlich und erst in zweiter Linie materiell ist. Das ist das Gegenteil von dem, wie wir denken. Wir könnten uns die hier vermerkte Schriftstelle noch ansehen. 1. Mose 1,1 Im Anfang schuf Gott. So hat alles begonnen. Gott ist nicht materiell, sondern geistlich. Psalm 33,6 Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Der erste kreative Impuls, der Urauslöser, war das unsichtbare Wort Gottes und der unsichtbare Geist Gottes, also nicht materielle Dinge, sondern geistliche Dinge. Johannes 4,24 Gott ist Geist. Vergesst das nicht. Gott ist Geist. Die materiellen, sichtbaren, zeitlichen Dinge sind sekundär. Die unsichtbaren, ewigen, geistlichen Dinge sind primär. Ich sage es noch einmal. Es ist eine gewaltige, mentale Änderung und Anpassung in jedem Einzelnen von uns notwendig, um sich diese Sichtweise zu eigen zu machen, da sie unserem von Adam geerbten Wesen widerspricht. Nun gehen wir zurück zu unserem Text im Hebräerbrief. Wir stellen fest, dass der nächste Vers die 10. Lasst uns Bibelstelle ist. Vers 28. 9 solcher Stellen haben wir uns bereits angesehen und nun sind wir bei der 10. angelangt. Die 10. lautet, lasst uns dankbar sein bzw. Gnade haben. Wir sehen uns Vers 28 und 29, die beiden abschließenden Verse dieses Kapitels an. Ich lese sie zunächst aus dem Griechischen und dann werfen wir einen Blick in den Kommentar. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Gnade haben. Das ist die wörtliche Übersetzung, doch im Griechischen ist Gnade haben die Standardformulierung für Danke sagen oder dankbar sein. Im Englischen heißt Gnade Grace. In den meisten romanischen Sprachen sieht man noch diesen Zusammenhang zwischen Dank und Gnade. Das italienische Wort für Danke heißt Grazie. Im Spanischen sagt man Gracias. Im Französischen sagt man Grâce à Dieu, was so viel heißt wie Gott sei Dank. Aber ich sage euch eins, es ist Gnade notwendig, um dankbar zu sein. Habt ihr das gewusst? Als ich in Ostafrika war, und viele von euch wissen, dass ich eine afrikanische Adoptivtochter habe, stellte ich fest, dass die Sprache des Stammes, aus dem sie kam, kein Wort für Danke hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass man gar nicht in der Lage ist, sich zu bedanken? Dann stellte ich fest, dass die Menschen eigentlich erst dort, wo die Bibel bereits hingekommen ist, gelernt haben, Danke zu sagen. Es ist Teil der Gnade Gottes. Machen wir weiter mit der Übersetzung. Lasst uns Gnade haben, also dankbar sein, durch die wir Gott dienen oder anbeten, das Wort umfasst beide Bedeutungen, in einer Art und Weise, die ihm mit Ehrerbietung und Furcht gefällt. Wenn es um Gottesfurcht geht, verändern die meisten modernen Bibelübersetzungen dieses Wort und verwenden stattdessen Ehrfurcht, was auch korrekt ist, aber die Tatsache bleibt, dass Gott gefürchtet werden muss. Wir wollen ganz offen darüber sprechen, wenn wir von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüberstehen würden, wäre bei den meisten von uns, auch wenn wir sicher errettet sind, Furcht die erste Reaktion. Ich habe eine Lehre über die Furcht des Herrn und ich danke Gott dafür, dass ich diese Lehre hielt. Wenn ihr euch noch nie mit diesem Thema beschäftigt habt, dann möchte ich euch vorschlagen, eine Konkordanz zur Hand zu nehmen und nachzuschlagen, was die Bibel über die Furcht des Herrn zu sagen hat. Ich kenne kein anderes Merkmal des geistlichen Lebens, mit dem größere Segnungen verbunden wären, als die Furcht des Herrn. Ich wurde durch das Zeugnis eines gottesfürchtigen Ehepaars errettet, das mich im Jahr 1941 in sein Haus einlud, nachdem ich einen Gottesdienst besucht hatte. Ich danke Gott für die beiden, denn wenn sie mich nicht eingeladen hätten, wäre ich vielleicht dem Herrn nie begegnet. In vielerlei Hinsicht waren sie ein Vorbild für mich. Doch der Mann vertrat die Auffassung, dass Furcht keinen Platz mehr hat, sobald man Christ geworden ist, nicht einmal Gottesfurcht. Als ich sie später, nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder besuchte, diskutierten wir darüber. Es war schwierig für mich, einen Standpunkt einzunehmen, der dem Seinen widersprach, weil er so etwas wie ein geistlicher Vater für mich war, aber ich sagte zu ihm, nein, das stimmt nicht. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, nahm es später irgendwie ein tragisches Ende mit ihm. Ich bin mir sicher, dass er beim Herrn ist, aber er beendete sein Leben nicht in der Art von Sieg, die möglich gewesen wäre. Ich glaube, dies lag tatsächlich an seiner unglückseligen Vorstellung, die Furcht des Herrn sei für einen Christen etwas Überflüssiges. Glaubt mir, ihr könnt die Furcht des Herrn nicht über Bord werfen. Ohne Ehrerbietung und Furcht könnt ihr Gott nicht in einer akzeptablen Art und Weise dienen. Wenn ihr stattdessen Ehrfurcht sagen wollt, ist das in Ordnung, auch wenn dieses Wort nicht dieselbe Wirkung hat. Ich erinnere mich daran, dass er mich mal fragte, was ist denn die Furcht des Herrn? Ich hatte damals keine Antwort parat, doch ganz spontan sagte ich, das ist so, wie wenn man auf einer sehr, sehr hohen Klippe steht und 100 Meter auf einen felsigen Strand und die Brandung hinabblickt. Du weißt, dass du dich nicht hinabstürzen wirst, aber du weißt, was mit dir geschehen würde, wenn du dich hinabstürzen würdest. Das ist für mich die beste und einfachste Beschreibung dessen, was die Furcht des Herrn ist. Wenn ich irgendeine Furcht im Segen des Herrn habe und ich danke Gott für den ich habe, dann denke ich, ist das unter anderem darauf zurückzuführen, dass ich versuche, die Furcht des Herrn in meinem Leben zu kultivieren. Werfen wir nun einen Blick in die Studienhilfe, Seite 15. Jesus gewährt uns einen Platz in seinem Königreich, das nichts erschüttern kann. Sehen wir uns die Verweisstelle an, Lukas 22, 29 bis 30. Wir lesen schon mal ab Vers 28. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Manchmal, wenn ich mir nach 3 Jahren meine Studenten so ansehe, kommt es mir vor, als könnte ich so etwas Ähnliches auch zu ihnen sagen. Ich wünschte, ich könnte auch noch sagen, was als nächstes folgt. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich, und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Jesus bietet also denen, die ihm nachfolgen, einen Ehrenplatz in seinem Reich an. Er wird nicht der Einzige sein, der auf einem Thron sitzt. Die 12 Apostel werden ihre Throne haben, jeder einzelne von ihnen. Sie werden das Vorrecht haben, die 12 Stämme Israels zu richten. Zurück zur Studienhilfe. Dieses Königreich ist geistlicher Natur, aber nicht ohne Form. Kennt ihr das Wort amorph? Es ist ein sehr gutes Wort. Das griechische Wort für eine sichtbare Form lautet morphe. Die Vorsilbe a bedeutet einfach das Gegenteil. Amorph bedeutet also formlos, ohne Form. Wer aus der Wissenschaft kommt, weiß, dass es eine Wissenschaft der Morphologie gibt, also das Studium der Form. Ich will damit Folgendes sagen: Das Reich Gottes ist geistlich. Es ist für das menschliche Auge unsichtbar, aber es ist nicht amorph. Ich denke, viele Menschen haben damit ein Problem. Es ist kein diffuser, wabernder Nebel. Wenn du von diesem Leben in die Ewigkeit übergehst, dann hoffe ich, dass mehr auf uns wartet als ein diffuser Nebel. Das ist meine aufrichtige Hoffnung und auch meine Zuversicht. Dann weise ich in der Studienhilfe darauf hin, dass auch Gott selbst eine spezifische Form hat. Johannes 5, 37. Jesus spricht zu den Pharisäern und religiösen Führern und er sagt: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt bzw. Form gesehen. Gott hat also eine Stimme, die gehört werden kann. Und ich habe einmal in meinem Leben die Stimme Gottes gehört. Ich hörte Gott mit hörbarer Stimme zu mir sprechen. Gott hat auch eine Form, die gesehen werden kann. Nicht mit unseren natürlichen Augen, aber sie kann gesehen werden. Die Aussage Jesu, ihr habt seine Form nie gesehen, würde ja gar keinen Sinn machen, wenn man sie überhaupt nicht sehen könnte. Jesus sagt damit zwischen den Zeilen: Ich habe seine Form, seine Gestalt gesehen und ich habe seine Stimme gehört. Ich hoffe, ich habe euch jetzt damit nicht verwirrt. Wenn doch, dann könnte es im gewissen Sinne auf lange Sicht zu eurem Besten sein. Ich muss sagen, dass mir die Leute regelrecht leid tun, die sich den Himmel als einen diffusen Nebel vorstellen. Er ist viel realer als die Erde, das sagte ich bereits. Die eigentlichen und realen Dinge sind die unsichtbaren, geistlichen und ewigen Dinge. Die sichtbaren Dinge werden vergehen. Weiter in der Studienhilfe. Dieses Reich beruht auf Gerechtigkeit, begleitet von Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Reihenfolge ist wichtig. Gerechtigkeit muss als erstes kommen. Ohne Gerechtigkeit gibt es weder Frieden noch Freude. Die Bibel sagt ja, die Gottlosen haben keinen Frieden. Wahre Gerechtigkeit ist nur dort zu finden, wo Gott regiert. Solange du nicht unter der Herrschaft Gottes bist, bist du ein Rebell und gibt es keine Gerechtigkeit. Vielleicht bist du sehr religiös, hältst dich an die goldene Regel, tust alle möglichen guten Taten, aber du bist trotzdem ein Rebell, solange du nicht der Herrschaft Gottes unterstehst. Nur im Reich Gottes bist du unter der Herrschaft Gottes. Deshalb kannst du auch nur im Reich Gottes wahre Gerechtigkeit haben. Denn außerhalb bist du, wie gesagt, ein Rebell. Vielleicht ein religiöser Rebell, vielleicht ein respektabler Rebell, aber dennoch ein Rebell, weil du die Herrschaft des Schöpfers und Königs des Universums ablehnst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Reich Gottes hier. Jesus sagte seinerzeit, das Reich Gottes ist unter euch. Aber es hat sich noch nicht in einer Form manifestiert, die die Ungläubigen mit ihren Sinnen wahrnehmen, begreifen könnten, aber eines Tages wird das so sein. Nichtsdestoweniger ist es hier. Überall dort, wo Jesus wirklich Herr ist, dort ist das Reich Gottes und dort ist Gerechtigkeit und Freude und Friede. Wenn es dir zufälligerweise an Freude und Friede fehlt, dann solltest du einmal den Punkt Gerechtigkeit näher unter die Lupe nehmen. Ich treffe viele Christen, die unbedingt Freude und Frieden haben wollen. Ich sage ihnen, dass sie ihre Kraft vergeuden, wenn sie diesen beiden Dingen für sich separat betrachtet nachjagen. Konzentriert euch auf die Gerechtigkeit und das andere wird von selbst kommen. Dieses Reich Gottes ist das Hauptthema des Evangeliums. Wir werden uns einige Schriftstellen ansehen, es ist sehr wichtig. Es ist eine Tatsache, die von den meisten Christen schon seit langem übersehen wird. Das Evangelium bzw. die frohe Botschaft ist die frohe Botschaft vom Reich. Mit anderen Worten, es ist die frohe Botschaft, dass eines Tages Gott regieren wird. Es ist die frohe Botschaft, dass Gott bereit ist, jetzt über jene zu regieren, die an Jesus glauben und ihr Leben ihm ausliefern. Ohne die Herrschaft Gottes ist die Erde dem Chaos, dem Elend und der Vergeblichkeit preisgegeben. Die einzige Lösung für die Probleme der Erde ist die Errichtung des Reiches Gottes. Die frohe Botschaft besteht darin, dass Gott bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Wenn ich Gott wäre, hätte ich mir das zweimal überlegt. Und vielleicht hat er es sich ja auch zweimal überlegt. Wie dem auch sei, Gott sei Dank hat er sich dazu entschlossen, es zu tun. Markus 1, 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Beachtet, es heißt hier das Evangelium Gottes, das Evangelium Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist die frohe Botschaft, Gott ist bereit, sein Reich zu errichten. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich persönlich glaube, dass das Reich Gottes zu jener Zeit nahe war. Hätte die jüdische Nation die Bedingungen erfüllt, Buße getan und geglaubt, wäre das Reich Gottes errichtet worden. Ich glaube, dass das Reich Gottes seit jener Zeit immer nahe gewesen ist, aber es wird erst dann errichtet werden, wenn die Menschen die Bedingungen erfüllen. Ich glaube nicht, dass das Reich Gottes weit weg und irgendwo in der Ferne liegt. Ich glaube, dass das Reich Gottes innerhalb von Jahrzehnten hier sein könnte, wenn die Gemeinde aufwachen, ihre Aufgabe erledigen und Buße tun würde. Das Reich Gottes wird nicht von der ungläubigen Welt zurückgehalten, sondern vom Volk Gottes. In der bereits zitierten Passage aus 2. Petrus heißt es, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Wie können wir es beschleunigen? Durch Gehorsam. Indem wir die Dinge tun, die notwendig sind, um das Reich Gottes einzuläuten. Sehen wir uns Matthäus 4,23 an. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Wo Gott regiert, hat Krankheit keinen Platz mehr. Im Himmel wird es keine Krankheit geben. Gott hat die Krankheit für immer und ewig aus seiner Gegenwart verbannt. Sie wird nie wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehren. Und ihr werdet feststellen, dass fast überall im Neuen Testament, wo davon die Rede ist, dass das Evangelium des Reiches verkündet wird, es durch Heilungen und Wunder und die Austreibung von Dämonen bestätigt wird. Lesen wir noch etwas weiter in Matthäus, Matthäus 6, 10, ein Ausschnitt aus dem Vater Unser. Ab Vers 9, Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das ist Ehrfurcht. So nähert man sich Gott mit der richtigen Haltung und erkennt an, wer er ist. Der nächste Teil des Gebets identifiziert sich mit Gottes Absicht. Wir haben kein Recht zu beten, solange wir uns nicht mit Gottes Absicht identifizieren. Und da heißt es, dein Reich komme. Das ist das Erste, was wir beten müssen. Wir müssen unsere eigenen Launen und Wünsche und Ambitionen und Fantasievorstellungen beiseite legen und uns mit dem identifizieren, womit sich Gott beschäftigt, dein Reich komme. Dann heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist der Zweck, weshalb das Reich Gottes kommt, nämlich damit Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich persönlich glaube, dass dort, wo sich ein Gläubiger wahrhaft der Herrschaft Jesu Christi ausgeliefert hat, der Wille Gottes auf Erden genauso vollkommen geschieht wie im Himmel. Das ist nichts Unmögliches. Vergesst also nicht, was hinter den Absichten Gottes steckt. Dann Matthäus 6, 33, das sind Anweisungen an die Jünger. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es ist also eine Frage der Prioritäten. Was hat in deinem Leben oberste Priorität? Jesus sagt, es sollte das Reich Gottes sein. Wenn du das zu deiner obersten Priorität machst, wird sich Gott um die Notwendigkeiten deines Lebens kümmern. Ich denke, jeder einzelne von euch muss sich diese Frage stellen, ist das Reich Gottes in meinem Leben oberste Priorität oder nicht? Wenn nicht, bist du a. ungehorsam und b. verpasst du etwas, weil das die Art und Weise ist, wie man lebt und Leben hat. Und wenn du dich wahrhaft mit dem identifizierst, von dem du weißt, dass es Gottes Absichten auf Erden sind, dann wird es dir nicht schwerfallen zu glauben, dass Gott sich um dich kümmern wird, denn schließlich hat er alles unter Kontrolle. Ich glaube ganz ehrlich, dass es die sicherste Art und Weise ist, unser Leben zu führen, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Für mich ist das keine nette religiöse Formulierung, sondern ein ganz praktischer Ratschlag. Wenn du das tun möchtest, dann bete dafür, dass Gott dir zeigt, was dies in deinem Leben und in deiner Situation ganz konkret bedeutet und erfordert. Als nächstes Matthäus 24, 14. Dort ist von der Endzeit die Rede. Von den Dingen, die auf das Ende hinführen werden. Jesus wurde am Anfang dieses Kapitels gefragt, was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Zeit sein? Hier nun seine Antwort. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Beachtet, dass auch ganz am Ende der Zeit die Botschaft des Evangeliums immer noch dieselbe ist. Es ist das Evangelium des Reiches. Wir müssen der Welt sagen, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich halte das womöglich für die oberste Priorität der Gemeinde in unserer Zeit. Geht hinaus und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Dann noch eine Schriftstelle, Kolosser 1, 13. Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wenn wir erlöst sind und Vergebung unserer Sünden erfahren haben, gehören wir ins Reich Gottes. Solange wir keine Vergebung unserer Sünden erfahren haben, können wir auch nicht im Reich Gottes sein. Gott hat uns aus der Tyrannei der Finsternis befreit. Das Wort Macht in diesem Vers spricht von Tyrannei, Gewaltherrschaft, beherrscht werden. Er hat uns versetzt, also hinübergebracht, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es heißt im Psalm 103, Gottes Reich regiert über alles. Dorthin gehören wir, in dieses Reich, das über alles herrscht, nicht in der Zukunft, sondern hier und jetzt in der Gegenwart. Zurück zur Studienhilfe. Der Autor des Hebräerbriefs hat uns daran erinnert, dass es ein Vorrecht für uns ist, Anteil am Reich Gottes zu haben. Wir empfangen ein Reich, das unerschütterlich ist, ganz im Gegensatz zu allen Reichen dieser Welt, die erschüttert werden können, und die meisten von ihnen werden ja auch erschüttert. Dann sagt der Autor, ich lese aus der Studienhilfe, unsere angemessene Reaktion darauf, dankbar sein, Dankbarkeit zeigen. Im abschließenden Vers, den ich bereits übersetzt habe, nennt er zwei Voraussetzungen, um in diesem Reich dienen zu können.